David!
Robert!
Bist du etwa nicht im Flugmodus? Ich sehe, du hast dein Handy in der Hand.
Ich bin jetzt im Flugmodus.
Also, wenn ihr ein Fiepen oder so hört, wisst ihr, woher es kommt. Das ist der Nicht-David-Flugmodus.
Ja.
So, liebe Leute, wir werden heute 80. Ist die 80. Episode. Wie die Zeit ins Land zieht, ist schon ein bisschen krass, ehrlicherweise.
Ich merke auch, dass wir langsam ein bisschen müde und gebrechlich werden. Ja, ich kann nicht mehr.
Sollen wir aufhören?
Ja, lass uns aufhören.
Okay. Danke fürs Reinhören und das war's mit zwei.
Wir hören uns bei der.
Nein?
Ich habe neulich gelesen, die älteste Frau der Welt ist 112.
Mhm.
Das heißt, wenn wir 113 Folgen machen, dann können wir als die Ältesten auf der Welt abtreten.
Das die Ironie ist, die älteste Person auf der Welt ist ein Jahr zu jung, um Reise zum Mond gesehen zu haben. Den ersten Film, in dem Außerirdische vorgekommen sind. Das hatte ich nicht zusammen gelesen. So, liebe Leute, heute reden wir natürlich über Sachen, die wir gesehen haben. Wir reden auch über das Leben von Wolfgang Petersen, wenn wir ein wenig zurückverfolgen. Der verstorben ist deutscher Regisseur, der allein für das Boot oder dessen Film Das Boot 6-mal Oscar nominiert wurde. Einer, der schon Filmgeschichte geschrieben hat. Vielleicht sogar der erfolgreichste deutsche Regisseur aller Zeiten.
Nee, das ist Roland Emmerich.
Meinst du? Wenn man es an Zahlen misst, aber nicht, glaube ich, an der Qualität der Filme.
Du, da vergisst du wieder Universal Soldier, der beste Film aus Deutschland.
Ja, und also, den kommenden Moonfall 2 und 3.
Also qualitativ gebe ich dir total recht. Das werden wir nachher sehen in unserem Rückblick. Ich glaube, mit Independence Day hat Roland Emmerich, glaube ich, alles.
Wie viel hat denn Independence Day damals eingespielt?
Oh,
weil ich meine, Troja hat auch fast 500 Millionen eingespielt, darf man nicht vergessen.
Ja, stimmt, ja. Aber Independence Day war, ich glaube, in dem Jahr, in dem er erschien, auf jeden Fall, glaube ich, der erfolgreichste Film des Jahres.
Ja, das mag durchaus sein. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, wo wir sind. Independence Day hat weltweit 817 Millionen Dollar eingespielt. Also das ist schon sehr, sehr stark.
Ja.
So, aber da sind wir doch noch gar nicht, Dave. Wir fangen mit dem Trivia an. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, du kennst dieses Trivia, aber die Leute draußen nicht.
Wusstest du, dass der älteste Mensch der Welt, leider ein Jahr.
Unter anderem rede ich heute über Beast. Der startet diese Woche in den Kinos. Idris Elba und seine Familie sind da auf der Savanne, in der Savanne unterwegs und werden von einem killerwütigen Löwen attackiert. Und als ich den Film so guckte, erinnerte ich mich, wie hieß denn dieser Film damals aus meiner Kindheit? Weißt du noch? Ich glaube, Michael Douglas spielt mit.
Der Geist und die Dunkelheit.
Geist und die Dunkelheit fand ich damals ganz faszinierend. Genauso wie auf Messers Schneide, wo Anthony Hopkins und Alec Baldwin vor einem Bären fliehen. Ich bin natürlich kein Fan davon, wenn man eigentlich so majestätische Tiere zu Monstern stilisiert. Darüber können wir ja später reden. Aber im Zuge dessen hat mir auch ein Zuschauer ein Trivia tatsächlich geschrieben, wo ich dachte, oh, das ist spannend. Und dann guckte ich weiter. Weißt du eigentlich, welcher der Film ist? Ich habe nicht geguckt, ob es der Film ist mit den meisten verletzten Crewmitgliedern. Aber der muss definitiv unter den Top Ten sein. Ich habe sogar ein paar Mal gelesen, dass der mit den meisten verletzten Crewmitgliedern und Schauspielern bei Dreharbeiten. Weißt du, was das war?
Ist das dieser, es gibt jetzt diese Geschichte von einem Film, der wurde in Afrika, glaube ich, gedreht, mit echten Tieren. Ich glaube, der heißt Raw oder so. Und da.
Das ist wirklich wahr, was du sagst.
Ja?
Ja.
Der geht gerade nämlich die Geschichte um, dass dieser Film sei ohne jegliche Sicherheitsvorkehrungen.
Ich erzähl's dir. Noel Marshall, vielleicht kennst du den, der ist eigentlich bekannt geworden seinerzeit als Produzent von Der Exorzist.
Ja,
okay. Und der hat in seiner Jugendzeit auch mal im Tierpark bzw. Zoo gearbeitet. Und hatte immer eine Faszination für Tiere und wollte einen Film drehen mit echten Großkatzen. Und da hat er zusammen mit seiner Frau 11 Jahre lang einen Film produziert, der 1981 rauskam, nämlich Raw, der bei uns im Deutschen dann noch Die Löwen sind los heißt. Und erzählt die Geschichte von Naturforscher Hank, der es geschafft hat, in Afrika, in der Savanne, sich eine Ranch aufzubauen und alle Großkatzen, die es gibt, zu vereinen, die normalerweise auf der Erde gar nicht zusammen auftauchen. Das heißt, er hat da zum Beispiel Tiger, Löwen, Geparden, Jaguare, Puma, hat er alle zusammengebracht. Und nun will seine, und er lebt mit den Tieren anerkannt als Rudelmitglied bei jedem dieser Tiere. Und seine Familie kommt aber zu besuchen. Es kommt zu einem Missverständnis. Er ist auf dem Weg zum Flughafen, die Familie schon auf dem Weg zur Ranch und die landen auf einmal dann mitten auf dieser Ranch voll mit diesen Katzen und denken, sie müssen irgendwie überleben. Die Katzen interpretieren deren Wegrennen aber als großes Spiel. Und dann kommt auch noch ein Wilderer vorbei, der sich rächen will dafür, dass er mal leicht verletzt wurde von einer dieser Großkatzen auf der Ranch. Ultradünne Geschichte. Kein guter Film, der nur 2 Millionen Dollar einspielte, bei einem Produktionsbudget von 15 Millionen Dollar. Und Noel Marshall musste auch all seine Häuser verkaufen, um diesen Film damals zu produzieren. Aber Während der Dreharbeiten sind 70 Mitglieder von der Crew und auch des Castes verletzt und teilweise schwer verletzt worden.
Naja, soll wohl ein Wunder gewesen sein, dass da keiner gestorben ist.
Und das liegt daran, dass diese Tiere, die waren zwar an Menschen gewöhnt, aber die waren nicht dressiert. Und ganz oft am Set, wenn man den Trailer sieht, sieht man auch, wie die Tiere andere, die Menschen anspringen und die Menschen im Grunde sich versuchen zu retten, kam es immer wieder zu Verletzungen allein deswegen, weil die Tiere so schwer und so kräftig sind. Gar nicht mal, weil die irgendwie aggressiv irgendwie einen Angriff vollführen wollten, sondern einfach nur, weil sie das wollten. Über 150 Raubkatzen gab es innerhalb dieser Produktion. Zum Beispiel haben aber auch Noel Marshall und seine Frau ihre drei nicht gemeinsamen Kinder teilweise vor die Kamera gestellt. Melanie Griffith ist nämlich dabei, die sich heute ganz klar von Raw distanziert. Die sagt, dass sie mit diesem Film nichts mehr zu tun haben möchte. Die hat damals fast übrigens eines ihrer Augen verloren und musste auch mit 50 Stichen genäht werden im Gesicht. Die Mutter, ihre eigene Mutter, Hedren Tippi zum Beispiel, die hat sich in beiden gebrochen, als ein Löwe ihr in den Nacken gebissen hat. Der Kameramann Jean Dupont, den kennt man unter anderem als Kameramann Speed. Von Speed oder nee, Twister.
Regisseur von Speed oder Twister.
Dem hat ein Löwe, sie ist vom Elefanten gefallen und bei ihm hat er bei einem Angriff von einem Tier den halben Skalp verloren. Wow. Und so kannst du dich durchlesen durch die krassesten Verletzungen von Raw.
Das finde ich
von
krass.
1981.
Hier wurde in den Nacken gebissen und da bricht sich das Bein.
Warte, ich muss kurz lesen. Mrs. Mutter Hedren Tippi wurde selbst von einem Löwen in den Nacken gebissen und brach sich ein Bein, als sie von einem Elefanten fiel.
Okay,
so, das waren zum Beispiel zwei Unfälle allein dort.
Und das hat der über 11 Jahre gedreht, oder wie? Okay.
11 Jahre produziert. Es gab wohl totale Probleme bei der Finanzierung. Er ist immer wieder rumgelaufen und hat quasi damit Werbung gemacht. Ja, ich bin ja der von Exorzisten. Hat vor allem auch damals bei dem Pitchen wohl auch getan, dass es so getan, als gäbe es so eine kleine Exorzismus-Verbindung, weil damals der Hype auf diesem Film so groß war, dass man dachte, okay, in dieses Genre investiert man. Und da haben sich aber nach und nach ein Haufen Investoren rausgezogen aus dieser Produktion. Also wenn ihr das jetzt noch nachlesen wolltet. Kurzum, ich wollte für Beast und gefährliche Raubkatzen, dachte ich, das passt irgendwie. Raw von 81, 70 Schwerverletzte und anscheinend kein Toter, was echt ein Wunder sein muss bei dieser Produktion damals.
Ich will mir den nochmal anschauen.
Hast du den schon mal gesehen? Ich habe den nicht gesehen.
Ich habe den noch nicht gesehen. Ich hatte nur gesehen, dass der die Tage bei Letterboxd von Daniel Schröckert gelockt wurde. Wer weiß, ob er sich eine DVD besorgt hat oder ob es den tatsächlich bei einem Streaming-Anbieter gibt, dann müsste ich nochmal schauen. Das muss ich mir eigentlich mal angucken. Ich bin mir auch relativ sicher, dass du da bei YouTube relativ viel bekommst. Also das ist ja mittlerweile auch so, dass die ganze Filme da hochladen können und da irgendwie keine Rechte mehr anspringen. Ich finde aber, worauf ich richtig Bock bekommen habe, als du vorhin über so Sachen wie auf Messerschneide und so gesprochen hast, lass uns mal über Monster, also so Monstertiere-Filme sprechen, ne? Weiße Hai ist klar.
Du weißt, du kriegst vorher meinen Disclaimer, bei dem ich sage, ich bin eigentlich grundsätzlich voll dagegen, außer man übertreibt es völlig. Ich gucke gerade für dich, man Raw kriegen kann.
Lass uns doch nachher mal eine Top 5 machen und dann vielleicht reden wir an anderer Stelle nochmal darüber, weil ich denke mal, man kommt auf jeden Fall auf ein paar coole Filme.
Glaube ich auch, ehrlicherweise. Und damit herzlich willkommen zu Zwei wie Pech und Schwafel.
Wow.
So, liebe Leute.
Als wären wir Zwillinge.
Wir haben ein paar Sachen mitgebracht, aber witzigerweise haben wir nur eine Sache diesmal gemeinsam gesehen und dann hat jeder noch Dinge mitgebracht. Geht ein bisschen durcheinander heute.
Ja, ich habe tatsächlich, da muss ich mich direkt mal entschuldigen, ich habe erstens nicht viel gesehen, weil ich Besuch hatte und recht viel zu tun. Aber auch, weil die Sachen, die du geguckt hast, mich überhaupt nicht interessieren.
Bis auf House of the Dragon.
House of the Dragon werde ich auf jeden Fall noch schauen. Und ich will eigentlich auch noch She-Hulk gucken. Das habe ich nicht geschafft, weil du da ja relativ...
Wird ordentlich geflattert. Also stärker als ich. Ich mochte sie am Anfang noch. Wird ziemlich rund gemacht, She-Hulk.
In deinen Kommentaren?
Von den Kritiken generell.
Ja, so,
jetzt, wo es raus ist.
Habe ich auch gelesen, ja. Bei House of the Dragon liest man sehr viel Gutes.
Ist fantastisch.
Ja.
Ich konnte es nicht glauben gestern. Ich habe es geguckt.
Also du hast nur die erste Folge gesehen?
Es gibt ja auch nur die erste. Und ich dachte, okay, nach Game of Thrones, jetzt mal die schlimme 8. Staffel mal außen vor gelassen. Trotzdem ist das ja ein Riesenhype gewesen und so richtiges Tradition jedes Jahr, diese neue Staffel zu sehen. Und House of the Dragon macht das so, so gut. Es sieht fantastisch aus. Von der Ausstattung, ob das Rüstungen, ob das die Kleidungen sind, wirklich großartiges Auge. Diese Geschichte, wie sie sowohl ein paar, es gibt so kleine Anleihen zur Mutterserie, da fällt mal so ein Name wie Stark oder Baratheon, du fährst was über die Grünlanden, du siehst Königsmund, du siehst den Eisernen Thron, aber in einer anderen Variante, sodass immer wieder diese Serie so wirkt, wie ein Original für sich genommen und trotzdem spürst du aber die Verbindung da, wo sie mit dranhängt und vor allem die Figuren. Also was sie da aus den Targaryens erstmal für eine soll ich direkt mal einsteigen, wenn ich jetzt schon dabei bin? Weil die ganze Handlung, die spielt 172 Jahre vor der Geburt von Daenerys Targaryen. Also wir finden es so knapp 200 Jahre, bevor sie mal auf Drachen reitend.
Das, ist das jetzt diese Vorgeschichte, auf die in Game of Thrones wird ja immer wieder erzählt von dem Mad King?
Nee, der irre König, der ist dazwischen. Um den geht es jetzt, glaube ich, nicht, soweit ich es verstehe. Der irre König ist, der ist ja, glaube ich, noch, der ist so 50 Jahre oder so, glaube ich, vor Daenerys. Weil der irre König wird doch umgebracht von Jaime Lannister als den Königsmörder.
Ja, ja.
Und Jaime Lannister ist wie alt? Und der irre König, also das kann nicht so ewig her sein.
Okay.
So, auf jeden Fall 172 Jahre vorher spielt das und die Targaryens sind die Herrscher über Westeros. Über diese Königslanden beherrschen den eisernen Thron und ist das König Viserys der Erste, der herrscht. Und er hat eine Tochter namens Rhaenyra und eine Frau, eine hochschwangere Königin und er hofft auf die Blutlinie, dass jetzt er glaubt, da wird jetzt der Sohn geboren, das große Erbe. Und dafür wird ein großes, ziemlich tödlich brutales Turnier auch veranstaltet in Königsmund. Sein Bruder, Daemon Targaryen, ist der Herrscher der Stadtwache. Er ist, während er selbst als König eher so ein bisschen weich ist und man spürt auch immer so diese Verantwortung und zugleich aber auch diesen Stolz und den Egoismus, seine Blutlinie weitergeben zu wollen, wirkt aber auch wie ein König, dem der Druck eigentlich zu viel ist. Und auf diesem Druck entsteht so eine Art Machtvakuum. Zum einen im Rat rund um das Königshaus, da merkt man schon von der rechten Hand, das kennen wir aus Game of Thrones, von den unterschiedlichen Funktionären, die so ein bisschen die Macht hinterfragen des Königs, aber auch der Bruder, dessen Stärke, der versuchen will, mit aller Macht Zucht und Ordnung einzubringen und eine extrem starke Präsenz hat Matt Smith, der den verkörpert, wo man auch so das Gefühl hat, okay, der könnte vielleicht Richtung Macht greifen, aber auch die Frage, was ist mit diesem ungeborenen Kind und da gibt es noch diese Tochter. Also was auf jeden Fall House of the Dragon schafft, ist die erstmal 3-4 Figuren in den Raum zu stellen, die alle genug Geschichte und Screentime bekommen, dass man sich fragt, okay, wer will jetzt genau was, wie, wo tun und vor allem haben die alle so eine Art und Weise, dass du denkst, die könnten Full Circle wahnsinnig werden oder extrem spannende anführende Charaktere. Mhm. Und dann hast du so einen langsamen Blick auch in die Nebenhäuser. Da gibt es so ein Haus, die rechte Hand von Rhys Evans gespielt ist, Otto Hightower, der auch in so einer kleinen Szene zu seiner Tochter sowas sagt wie, zieh dir mal vielleicht ein Kleid deiner Mutter an. Wo du so irgendwie merkst, Alter, in diesem Haus ist irgendwas wahrscheinlich ein bisschen weird. Und dann hast du wieder so ein paar sehr hoch, also wenn nicht wieder so erotisch gelöste, gut aussehende Szenen, wie wir es aus Game of Thrones kennen und dann ultra brutal. Ey, in diesem Turnier sind ein paar Aufnahmen, die sind so kreativ und blutig drin, dass ich dachte, boah, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, sodass da echt voll Schmack ist, alles drin ist. Und dann gibt es noch eine ganz bestimmte explizite Szene, da hat gestern auch der Hollywood Reporter einen ziemlich langen Artikel dazu gebracht, warum man sich entschieden hat, das so aufzulösen.
Da schnürte
sich, eine andere, aber ich will wirklich nicht spoilern an der Stelle, weil du hast auch noch nicht gesehen, da schnürte sich mir so ein bisschen der Hals zu, da halten sie wirklich so 3-4 Minuten auf einen, ich sag mal, Vorgang drauf. Ja, der sehr, sehr intensiv ist.
Von wie viel Zeit reden wir denn jetzt?
63 Minuten ist die Episode.
Und es klang gerade so, als würdest du von den ersten wirklich, drei Folgen sprechen.
Die ist wirklich packed mit Charakteren, einem klasse Look, einem CGI, wo ich sage, die Drachen ist okay. Manchmal würde ich auch sagen, du würdest wahrscheinlich sagen, man sieht den Greenscreen zu sehr. Ich würde vermuten, es liegt an der Streaming-Qualität. Mhm. Weil meine Frau meinte gestern schon, sie hatte auf dem House of the Dragon Event das Ding ja auch im Kino gesehen und meinte, bei uns sieht es schon viel besser aus. Also ich glaube, wenn du das auf UHD Blu-ray schauen würdest, sieht das gigantisch gut aus. Aber mich hat das vollkommen abgeholt. Ich war sofort drin, wie in einem Gefühl, zu besten Game of Thrones Zeiten und dachte so, krass, jetzt kriege ich jeden Montag davon eine neue Folge und dann in 2 Wochen geht's los mit Herr der Ringe und kriege dann noch jede Woche Herr der Ringe und kann im Wechsel halt so Fantasy-Epos gucken, jede Woche. Mhm. Und dachte, was für eine geile Zeit. Das sind ja auch nicht die einzigen Staffeln. Und HBO zeigt immer mehr, die spielen immer wieder in einer eigenen Liga. Und House of the Dragon muss sich wirklich null verstecken und schafft es auch zu Game of Thrones, nur genauso viel Verbindung aufzubauen, wie es braucht, um ein schönes Gefühl zu erzeugen, ohne sich daran zu bedienen und zu versuchen, auf dessen Rücken zu funktionieren. Also ich war hin und weg. Und das Echo ist auch sehr viel in die Richtung tatsächlich.
Ich hatte so ein paar negative Sachen gelesen, oder was heißt negativ, von Marco von Nerdkultur zum Beispiel bemängelte unter anderem, dass man die Abwesenheit von David Benioff und oder Weiss, D.B. Weiss oder wie hießen die
beiden? Die zu Netflix gegangen sind, die Produzenten.
Die beiden die Showrunner, von denen man nichts mehr hört plötzlich. Ich bin gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das halte ich aber für Schwachsinn. Also ehrlich, tut mir leid, aber das ist meine Meinung. Nichts gegen Marco, aber ich finde, das sieht so gut aus, ich kann das nicht unterscheiden von dem, was Game of Thrones sonst gemacht hat. So null.
Ich glaube, ihm ging es da so um die Serienstruktur. Ich werde es ja sehen. Ich finde, das nach einer Folge das einzuschätzen gewagt, muss ich sagen. So, weil ich, also klar, geht 63 Minuten, aber ich finde krass, wie sehr das gerade durch die Decke geht. Also allein, dass wir hier drüber reden. Normalerweise reden wir über Serien immer so ab der Hälfte einer Staffel.
Ich mache das aber gerade auf meinem Kanal. Ich habe das ja bei She-Hike auch gemacht, dass ich jetzt direkt zum Start und dann zum Ende. Und du merkst, die Awareness ist einfach so groß, dass die Leute das auch wirklich interessiert, so eine erste Einschätzung.
Du wirst jetzt so Moviepilot, sagst du?
Nee. Erste und dann Ende. Nicht jedes Ding, aber erste, weil das ist der Punkt, wo ich bei mir ja auch merke, eigentlich, das ist ja der Punkt, wo ich mir ein Bild mache und wo die meiste Diskussion auch bei mir stattfindet. Warum kann ich es dann,
Ich mache es ja auch so, also ich habe ja bei mir in einigen Videos auch immer so, dass ich in der Mitte, wenn ich, so, wann es halt gerade passt, so, ich finde immer, es gibt einen gewissen Punkt, ab dem kann man ganz konkret sagen, so ist die Serie, kann sein, dass sich am Ende nochmal was ändert, aber ich glaube, so ein paar Sachen ändern sich nicht mehr. Bei The Sandman zum Beispiel, das ist so ein klares Beispiel.
Da hast du mich abgeturnt zum Beispiel, ne? Also irgendwie, nachdem du es letzte Woche gesagt hast, dachte ich mir, warum soll ich mich denn da jetzt durchquälen? Weil
nicht.
Du meinst, das ist so ein Auf und Ab, dann gucke ich doch lieber, was Gutes auf dem Serienmarkt gibt's das ja.
Aber lass mich dir, also ich bin sehr gespannt, ich bin, werde es auch mir die Tage auf jeden Fall noch reinziehen.
Und haben sich Kali denn hier Selling Sunset angeguckt, das muss mir auch noch sagen.
Nee, wir haben gar nichts, also wir haben beide nichts geschafft. Muss man klar sagen, sage ich ihr nochmal. Ja. Wir haben aber tatsächlich, und da ist sie gerade voll dabei, also super invested in Blackbird. Ich habe es letzte Woche angeschnitten, in With the Devil, diese Serie mit Taron Egerton. Und ich weiß nicht, wie der Darsteller heißt, der ihm gegenüber sitzt als vermeintlicher Mörder. Es ist nämlich so, dass am Anfang Greg Kinnear, den kennt man noch unter anderem aus Besser geht's nicht, da war er der schwule Nachbar. Der spielt hier einen Ermittler, der den Fall aufdecken soll. Und zwar um einen.
Paul Walter Hauser.
Ihr werdet ihn auf jeden Fall gesehen haben. Der ist nämlich seit ein paar Jahren immer wieder in der gleichen Rolle zu sehen. Und der soll hier angeblich ein Frauenmörder sein. Das Problem ist an seiner Figur, er gibt immer wieder Taten zu, die er vermeintlich gar nicht begangen hat. Also er ist so ein. Wie nennen Sie das in der Serie? So?
Das passiert aber öfter bei so Serienmördern, ne? Ich hatte mal so mehr Profile mal eine Zeit lang gelesen, da gibt es einige, die schmücken sich dann Anführungszeichen mit fremden Federn.
Genau, aber bei ihm ist halt nicht klar, ob er sich mit fremden Federn schmückt. Also es gibt einige Fälle, wo aufgedeckt wird, dass er damit nichts zu tun hat, aber die Frage steht immer noch im Raum, hat er das vielleicht auch so eingefädelt, dass er diese Fälle zugibt, dass sie ihm dann nicht zugewiesen werden können, aber eigentlich ist das dann doch gewesen. Und um das herauszufinden, er ist nämlich gerade in Sicherheitsverwahrung im Gefängnis, wird Taron Egerton, der am Anfang eingeführt wird als Typ, der ein gutes Leben führt mit Frauen, mit Geld und weil er Drogen verkauft. Er ist ein richtiger Drogenbaron in seiner Stadt, wird dann festgenommen und ins Gefängnis gesteckt. Dort besucht ihn ab und zu sein Vater Ray Liotta in seiner allerletzten Rolle, der das richtig gut macht, wie ich finde. Der hat einen sehr starken.
Guter Cast auch so, ne?
Es ist ein starker Cast und Taron Egerton spielt fantastisch, wie ich finde.
Und Paul Walter Hauser spielt nicht gut oder stört sich nur, dass er immer wieder ähnlich auftaucht?
Ja, ich bin da hin und her gerissen. Also er hat, weil er säuselt in dieser Rolle dann halt auch noch mit so einer leichten Stimme, die so eine Weiblichkeit hat. Ne? Also wirklich, wie ich es gerade mal, ich habe, glaube ich, eine Frau umgebracht. Und das wirkt mir zu drüber. Ne? Der ist ja sowieso schon immer so langsam und wirkt fast so ein bisschen, als würde er on the spot einschlafen. Aber weil er diese Stimme dabei hat, oh, das ist so wie so ein, weiß ich nicht, wie eine Parodie auf einen Bond-Bösewicht, habe ich immer das Gefühl. Mhm. Und ihm gegenüber sitzt dann Taron Egerton, bei dem im Gesicht alle Gefühle auf einmal durchgehen. Und bei Paul Dingsbums tut sich gar nichts. Ich finde die Serie sehr schwankend in der Qualität. Ich muss sagen, am meisten gefällt mir das Schauspiel von einigen Darstellern. Greg Kinnear ist nicht so stark und immer dann, wenn auch dieses Geschehen aus dem Knast rauswechselt zum Ermittler Greg Kinnear, der draußen versucht, irgendwie durch einige Ermittlungen dann weiter aufzudecken, ist es der Typ jetzt gewesen oder nicht? Dann schneidet es die Handlung wieder rein in den Knast. Taron Egerton versucht in Gesprächen herauszufinden, ist er vielleicht wirklich der Mörder oder ist er unschuldig? Die Serie legt so ein paar falsche Fährten aus und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in den, ich glaube, es sind 8 Folgen, die Serie lang 6. ist, passiert zu wenig. Wir sind jetzt bei der 5. Folge und ich bin ganz überrascht, wie wenig bisher passiert ist, dafür, dass jetzt wirklich nicht mehr viel passieren kann in der 6. Folge. Carly ist total invested, die mag das total, die mag diesen Fall und gerade weil die Handlung auch irgendwann zurückspringt in die Jugend von Taron Egertons Charakter und in die Jugend von dem Charakter von
Paul Waterhouser
und da wird viel auch noch erzählt, so ein bisschen über, warum werden Leute so, wie sie sind.
Laut IMDb entwickelt sie sich aber nach vorne, die Serie.
Ja, wird sie wird definitiv stärker.
Staffel 5 und 6 sind auch, Folge 5 und 6 sind auch mit Abstand die am besten bewertetsten. Also scheint ein gutes Finale zu geben.
Die erste Folge war, da wollte Carly nicht mehr weitergucken. Dann habe ich gesagt, komm, lass uns mal noch eine weitermachen. Weil in der ersten Folge ist sehr zentral auf Greg Kinnear, gerade auch in den ersten beiden Folgen eigentlich. Und das ist der Schwachpunkt der Serie, wie ich finde. Und dann geht es immer mehr um Taron Egertons Charakter im Knast. Schnürt sich dann leider die Lage dann auch irgendwann zu, weil er an korrupte Wachmänner gerät, weil er auch unter Zeitdruck irgendwann dieses Geständnis aus ihm regelrecht rauspressen muss und man irgendwie aber auch mehr und mehr merkt, man man verbindet immer mehr Emotionen mit beiden Charakteren, also auch mit Paul Waterhouser. den kann ich mir bestimmt heute nicht mehr merken und merkt dann so, man wünscht sich, dass er es nicht ist. Und die Serie ist da recht clever, indem sie das bis zum Schluss offen hält, was jetzt eigentlich Phase ist. Also es geht nicht darum, dass es das von Anfang an klar ist und irgendwie so diese Spannung erzeugt wird dadurch, dass er dieses Geständnis freipressen muss, sondern es ist so eine Doppelspannung. A, die Frage, ist das denn nun eigentlich oder wer ist es denn dann eigentlich? Weil noch andere Personen eingeführt werden, die es sein könnten und dann eben auch so ein bisschen dieser Zeitdruck und du bangst um das Schicksal der Figuren. Deswegen Black Bird oder In with the Devil, wie er hier in Deutschland heißt, gibt es auf Apple TV Plus. Ich finde es eine Serie, die man sich angucken kann.
Wenn Carly sowas mag, müsste ja eigentlich auch True Detective so ihr Ding sein, ne?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob sie True Detective gesehen hat. Ich bin ja gar kein Fan von True Detective gewesen.
Auch nicht die erste Staffel?
Nee, das ist mir nichts gewesen.
Oh, McConaughey und Woody Harrelson zusammen, fand ich super stark.
Ich habe es im Englischen gesehen, habe nichts verstanden, wirklich gar nichts. Also,
ja, klar, Woody Harrelson und Matthew McConaughey, beide bekannt dafür.
Nichts verstanden, auch war mir nichts, dass die dann die ganze Zeit da sitzen und das Leben ist schlecht. Das war mir nichts. Deswegen, ich habe da nicht so viel mit anfangen können.
Okay.
Aber ich habe dieser Serie nie die Chance gegeben, die sie verdient hat. Das muss man dazu sagen.
Ich habe den schlechtesten Film des Jahres oder zweitschlechtesten Film des Jahres gesehen.
Du hast 365 Tage weitergeguckt.
Noch ein Tag heißt der dritte Teil. Und der zweite Teil war ja schon scheiße. Und der dritte ist genauso scheiße. Soll ich dazu überhaupt was sagen oder soll ich nur sagen, der ist scheiße?
Ich finde das vergeudet. Also krass unsere Zeit darüber zu... Also weil was willst du mir jetzt erzählen? Die ficken, die betrügen sich... Oder? Da gibt es ja noch diesen Mafia-Plot.
Es gibt diesen Nacho, den sie im zweiten Teil, Laura, schon...
Ich habe die im Trailer... Sind das dieselben wie im zweiten Film?
Ja, ja.
Weil ich erkenne im Trailer niemanden wieder.
Es sind die gleichen und sie macht sich jetzt ein bisschen von Massimo los, weil sie ein bisschen Modedesign macht. Das führt sie dann nach Portugal und da trifft sie wieder auf Nacho. Und Massimo hat Nacho am Anfang aber einen Hund genannt und sie soll nie wieder Sizilien betreten, sonst macht sein Clan die Insel des anderen Clans kaputt. Und Massimo ist die ganze Zeit eifersüchtig und schaut anderen Frauen hinterher. Aha. Und deswegen zieht Laura zu Nacho, warum auch immer sie nicht die ganze Zeit den cool findet, der ein schönes Leben für sie parat hält und sie versteht und sie sein lässt, wie sie ist, überlegt sie trotzdem noch zu ihrem übergriffigen, aggressiven Typen zurückzukehren und dann hat man die Soft-Porno-Ästhetik, wo sich Sexszenen immer 5 Minuten lang ziehen, gemischt mit anderen Montagen und Drohnen, wie Autos so Serpentinen langfahren. Also es sind so 113 Minuten, die eigentlich 30 Minuten lang sind und es ist ein Schwachsinnsstuss nach dem anderen. ultra schlecht gespielt. Also du kannst den Film alle 4 Minuten stoppen und dich angucken, wie schlecht das gespielt ist. Alles in irgendwelche Luxusanwesen gesetzt. Also und vor allem ein Ende, die der Scheißigkeit den Haufen aufsetzt. Also das ist wirklich, weil Massimo am Ende dann im Grunde nach 3 Filmen, in denen er immer aggressiv und eifersüchtig ist, am Strand steht und sagt, sowas in Richtung von wegen, ich konnte dir nie zeigen, wer ich wirklich bin. Und ich wusste schon lange, dass Nacho existiert. So, wo du dann glauben sollst, oh, der ist ja vielleicht doch ganz nett. Dann schwenkt die Kamera in die Sonne und du darfst auf Teil 4 warten wahrscheinlich.
Wie? Nee, da kommt doch nichts mehr, oder?
Es ist richtige Scheiße. Es ist richtige, blöde Kackscheiße. Ja. Und
den Trends ganz oben auch wieder, ne?
Platz 1 der Filmcharts in Deutschland. Natürlich polnische Softporno-Buchverfilmung, die aber deutlich entschärft wohl immer noch sein soll im dritten Teil jetzt. Im Buch soll eigentlich ein Hund hingerichtet werden, findet hier nicht statt. Ja, keine Ahnung.
Warum?
Man weiß es nicht. Sollen wir zusammen die Bücher lesen, David?
Das können wir hier für die 113. Folge machen.
Ich wurde auch erinnert, dass ich dir eine Wette angeboten habe im Podcast, wenn du alle 3 Teile guckst, dass du 250 Euro kriegst. Ich muss das irgendwann gesagt haben, ja. Also David, wenn du das Geld brauchst, kannst du dir 5 Stunden lang...
Was ist denn mit unserem Postfach, Robi?
Stimmt!
Mach das mal.
Das mache ich jetzt wirklich mal.
Wir werden immer wieder daran erinnert.
Aber von einer und derselben Person.
Ich habe mich tatsächlich, also ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Du hast ja beim letzten Mal gesagt, mach mal eine Kritik dazu, weil dann kann man, ne, die wird Klicks hageln, beziehungsweise...
ich glaube, jetzt interessiert sie das langsam nicht mehr. Bei der ersten hatte ich richtig viele Klicks, dann wurde es weniger und weniger.
Ich bin auch, also ich hab tatsächlich die Tage gedacht, mache ich sowas? Und dann dachte ich, das ist ja wie... auf, was weiß ich, auf tote Tiere einschlagen. Das Ding interessiert keine Sau, das ist dann ein kurzer Gag.
Hast du mir jetzt eine Brücke gebaut? Auf tote Tiere einschlagen?
Ja, ich habe dir eine Brücke gebaut.
Ich habe noch 2 Tierfilme mitgebracht. Ne?
2 Tierfilme?
Biest und die Känguru-Verschwörung.
Ach, den hast du ja auch noch geguckt. Also es ist krass. Also
ich gucke Sachen, die im Kino kommen tatsächlich.
Ich habe letzte Woche...
Ich hole heute auch noch Der Gesang der Flusskrebse nach, auf den ich mich wirklich freue, weil der, glaube ich, kann was.
Der ist auch gut gestartet in den USA.
Kann sein. Ich finde die Geschichte schön. Ich finde, das Buch ist ein Bestseller. Die Trailer sehen gut aus. Ich bin gespannt. Den hole ich heute nach.
Ich hatte bei Biest wirklich, den Trailer habe ich gesehen... ich dachte so, oh, CGI-Tiere greifen Idris Elba an. Ich finde weder Idris Elba interessant, noch CGI-Tiere. Und bei die Känguru-Verschwörung, ich fand den ersten Teil, das war ja der letzte Film, glaube ich, den wir vor Corona im Kino gesehen haben.
Du hast dann nochmal im Kino Quiet Place 2 noch so gesehen.
Ja.
Aber der letzte offizielle Termin so.
Und ich muss sagen, den fand ich sympathisch. Ne? Ich fand den sympathisch. Ich hab jetzt aber auf deinem Kanal schon gesehen, du hast dem neuen Film eine noch schlechtere Wertung als dem ersten Teil gesehen.
Weit schlechter.
Deswegen habe ich alles richtig gemacht, weil mich haben beide nicht interessiert. Und deswegen habe ich mir letzte Woche die Kinogänge dafür geklemmt. Erzähl mir bitte, wie sind sie geworden?
Also, Biest ist tatsächlich so ähnlich, wie du sagst. Idris Elba spielt einen Familienvater, der mit seinen beiden Töchtern an den Ort zurückkehrt in Afrika, wo er mal seine Frau kennengelernt hat. Aha. Die ist verstorben. Und deswegen, um seinen Töchtern näher zu kommen, er ist selber Arzt, reisen sie dorthin. Und da treffen sie noch auf Charlton Copley, den ich ja wirklich gerne sehe und der voll selten auf einer Kinoleinwand ist.
Der
lange
nichts gemacht hat. Ja, ne? Ja.
Der da quasi so den Einheimischen, beziehungsweise der Südafrikaner gibt, der alles da sich auskennt, die Stämme und alles zeigen möchte. Und letztendlich treffen sie in so einem Szenario, wo nachher sie abgeschottet sind, beziehungsweise weit weg sind bei so einem VIP-Safari-Ausflug zu viert als Gruppe auf einen Löwen, dessen Rudel von Wilderern getötet wurde. Und der anscheinend ist deswegen auf alle Menschen abgesehen hat. Der Metz hat auch ein ganzes Dorf nieder, überall liegen dann quasi wie aus Spaß und nicht des Hunger wegen getötete Menschen rum, wo dann Fliegen um die Leichen rumkreisen. Und dann bist du bei diesem Szenario, kein Funk, Auto ist kaputt, irgendwo ist da ein Löwe, dann wie kommst du da raus? Das ist diese Survival-Idee, der Survival-Gedanke.
Wirkt sowas wie Open Water, nur mit wenig Wasser.
Es ist so ziemlich dumm, weil dieser Löwe, der wird, weißt du, es gibt dann so Passagen zwischendurch, wo er mit so Betäubungsgewehr beschossen wird, aber statt mehrere Stunden ausgenockt zu sein, ist er das gefühlt nur für 20 Minuten, ist so ein Übertier dann, was irgendwie alles überlebt, was auch so Explosionen und Feuer überlebt, also da, wo es ganz lächerlich wird. Aha. Idris Elba, der hat eine gute Physis und es gibt zugegebenermaßen im Finale des Films eine Szene, die hatte mich so an Revenant und den Bär erinnert. Also das sieht wirklich gut aus, wie Idris Elba in so einem Kampf mit diesem Tier verwickelt wird. Wo ich so dachte, okay, woher kommt jetzt dieser qualitative Peak? Weil die ganze Geschichte ist wahnsinnig vorhersehbar. Mhm. Das ist so, das eine ist der Survival-Gedanke und das andere ist ein Vater, der sich seinen Töchtern wieder nähern will. Und dieser Familiendrama-Aspekt mit, guck mal, hier sind Fotos, die hat Mama früher gemacht und das bist du in ihrem Bauch und so weiter und so fort. Und dann diese Löwennummer, die wirken sehr zusammengequetscht. Mhm. Und genauso ist es dann auch. Ich fand es eine sehr, sehr vorhersehbare einfache und leider auch langweilige Nummer. Und da finde ich es dann wirklich schade, dass man so gerade majestätische Tiere wie Löwen so stilisiert zu so Jägern, die alles platt machen würden. Also gerade Löwen, weißt du, die ja schon die ein großes Rudelgefüge haben und Katzen ja auch eine sehr zutrauliche Art an den Tag legen können. Ich finde es dann schade, das brauche ich nicht so. Das war Beast. Und die Känguru-Verschwörung, dieses Mal Marc-Uwe Kling, also wer die Känguru-Chronik mag, weiß, Marc-Uwe Kling hat diese Figur entwickelt und spricht sie auch, das ist eigentlich der Erfinder dahinter. Der hat dieses Mal das Drehbuch mitgeschrieben, hat auch die Regie geführt. Also nicht mehr Dani Levy, war das, glaube ich, vorher, sondern diesmal er selbst. Und deswegen merkt man bei der Känguru-Verschwörung, da kennt jemand das Känguru ganz genau. Mhm. So, das merkt man an dem Humor. Da kennt aber jemand nicht, wie man eine Geschichte erzählt, so insgesamt. Die Känguru-Verschwörung nimmt sich die Grundidee, dass Marc-Uwe, der Kleinkünstler und das Känguru, um ihre Wohnung nicht zu verlieren, an die Nachbarin Maria, in die Marc-Uwe verliebt ist, und um eine Chance für ein zweites Date zu haben, du merkst schon, das wird ganz schön gepackt, damit das passt, dass sie ihre Mutter, die zur Klimaleugnerin geworden ist, auf einer Conspiracy-Con, also einer Verschwörungsveranstaltung, die in Bielefeld stattfindet, wo doch Bielefeld laut Verschwörern gar nicht existiert, dort schaffen sie wieder auf normal zu drehen, und wenn sie das hinkriegen, dürfen sie ihre Wohnung behalten. Das ist der Plot. Ergo, man bricht sich einen ab, um einen möglichen Roadmovie zu erzählen, und auf diesem Roadmovie gibt es dann ganz viel absurde Aneinanderreihung von verschiedensten Situationen. Und der Humor reicht von ultraplatt und finde ich blöd über sehr anspruchsvoll und dann aber immer wieder, und das hat mich ehrlich gesagt gestört an die Känguru-Verschwörung, diese extrem moralische Highground, der aufgebaut wird, dass man auf alles herabschaut, was irgendwie Richtung Querdenker geht, aber dabei immer vergisst, glaube ich, in dieser Gesellschaft, wo ein immer größerer Spalt durchläuft, dass es eben nicht nur Schwarz und Weiß gibt. Und dass, wann immer du dich über eine Gruppe lustig machst, du auch alle, die gemäßigt sind und die eigentlich eine Kommunikation wollen und die überhaupt nicht, in Anführungszeichen, verloren sind, die drängst du immer weiter weg, indem du sie immer einfach nur als Idioten abstempelst und dich darüber lustig machst. Und da finde ich Känguru-Verschwörung echt so ein bisschen, ich will nicht sagen verachtend, aber einfach nicht gekonnt, auf diese Art und Weise sich über so viele Menschen gleichzeitig lustig zu machen. Das habe ich mir ehrlich gesagt nicht gefallen.
Im ersten Teil fand ich ja, was so eine Redeeming Quality war diese, es hatte mich sehr an Otto oder sowas wie Vollnormal, ne, von Harpe Kerkeling erinnert, dass da auch Charaktere das Ganze bevölkert
voll
haben.
Vollnormal von Harpe Kerkeling?
Nee, nicht Vollnormal, sondern
ich bin da mal weg. Nein.
Nee.
Hier der Kanzler.
Nee, Witzigkeit kennt keine Grenzen. Wie heißt denn der? Egal.
Okay.
Einer meiner Lieblingsfilme aus Deutschland. Warum fällt mir dieser Name denn jetzt nicht ein? Egal. Aber was ich eigentlich meine, ist, dass zum Beispiel im ersten Teil gab es diese Barkeeperin, diese Barfrau. Und die war so ein schrulliger Charakter, die das Ganze dann geerdet hat. Das ist so typisch für deutsche Komödien aus den 90ern, 80ern gewesen, dass da so strange Figuren, so ein bisschen ältere Leute, die dann so gebrummelt haben, meistens mit so einem nordischen Akzent, die als also Comic Relief dann auch noch dagegen gehalten haben. Und da war der erste Film von bevölkert. Und ich weiß nicht, ob das jetzt im neuen Film...
Es gibt
Film
im neuen Film auch wieder diese Barfrauen. Es gibt Figuren, die tauchen auch auf, die, finde ich, sowas Geerdetes haben.
Kein Pardon, Entschuldigung, so hieß der Film.
Die auch sowas Geerdetes haben. Aber diese Witzstruktur, die verdoppelt sich dann. Zum Beispiel das Känguru Marc-Uwe stehen bei vollem Regen, hält einen Bus an, ja. Und dann geht die Tür auf und das Känguru sagt, ist das hier ein Bus? Sagt der Busfahrer, dreht sich um, ist ein Bus, fahr ja Bus. Sagt das Känguru, naja, ist ja Schienenersatzverkehr, also eigentlich ist es eine S-Bahn. Und dann spricht sich so eine Diskussion über, ist es eine S-Bahn oder ein Bus. Und der Busfahrer dann sagt, ich fahre seit 30 Jahren Bus, ich bin Busfahrer, ich werde doch wohl noch wissen, wie ein Bus aussieht. Das ist so eine typische Berliner Art, wo du merkst, okay, das erdet sich, aber das wird dann 3-4 Mal wiederholt und jeder Witz verliert sich dann. Ich habe immer wieder mal wirklich lachen müssen, weil so eine Spontanität drin ist und auch so ein intelligenter Humor immer wieder in die Känguru-Verschwörung, aber ganz, ganz viel eben auch so plattes Dummgesäusel und vor allem dieses sich lustig machen über jeden und alles, was nicht auf normal gebürstet ist.
Ich fand das Känguru im ersten Teil ja schon super nervig. Das hat mich total eingestrengt und es hat dann tatsächlich nur eben zurückgefunden, weil die Handlung auch so stulle war, dass es mich eben dann alte Filme wie Otto erinnert hat. Aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die sich total vergriffen haben im neuen Film. Ich gehe da mal von aus, weil ich kriege jetzt schon wieder Familienbesuche gleich nächste Woche. nämlich meine Nichte, und die ist großer Fan der Bücher. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich mir den Film dann angucken
werde. Man versucht hier auch so ein bisschen, zum Beispiel der Film eröffnet mit so einem so Sitcom-haften, erinnert er so sehr an Alf, Gedanken. Switcht dann so in 4:3 und macht so Sitcom auf. Dann gibt es ein ganzer Part, der so Stranger Things-mäßig wird. Also irgendwie, der Film hat immer wieder Ansätze, es ist ein ganz schönes Auf und Ab. Und ein ganz schlechtes Finale leider.
Okay.
Damit geht man ja nicht so gerne raus. Also für mich war es ehrlich gesagt nix und ich mochte den ersten Teil.
Ich hab auch einen Film gesehen, aber allerdings schon vor Wochen mit dir zusammen, und in dem kommt auch Idris Elba drin vor.
Ja.
Und über den reden wir jetzt, nämlich 3000 Years of Longing.
3000 Years of Longing.
Der neue Film.
Sag mal Massachusetts. Nix.
von George Miller, den er jetzt noch irgendwie dazwischen geschoben hat, zwischen...
Er hat gesagt, kleiner Film, ne? Für 60 Millionen Euro.
Kleiner Film, so sieht er auch ehrlich gesagt gar nicht aus, dass er so klein war.
Ja.
Jetzt soll ja dann Furiosa demnächst kommen, wobei die Dreharbeiten jetzt gerade angehalten wurden. Der hat sich nämlich Corona eingefangen. Also es gibt immer noch...
Der ist ja auch schon so, was ist denn der, 82 oder so?
Sehr alt, ja. Der war schon bei, als Mad Max Fury Road rauskam, hieß es schon, oh, in dem Alter noch so einen Actionfilm hinzubekommen, krass. Und da sind ja jetzt auch nochmal fast 10 Jahre wieder vergangen, ne? Also demnächst. Ich fand 3000 Years of Longing...
10 Jahre? Echt?
2016 kam Mad Max Fury Road.
Entschuldige, also
natürlich noch ein bisschen aber es ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. 3000 Years of Longing ist ein Märchenfilm. Und man muss sagen, bei George Miller, ich finde das ja ganz interessant, der hat aus der vielleicht härtesten Actionfilmreihe aller Zeiten, nämlich Mad Max, die fast so ein Subgenre mit begründet haben, nämlich diesen Postapokalypse-Film. Zumindest aber diesem Postapokalypse-Film so einen Look gegeben haben, gerade in Mad Max 2 und 3, ne, dieses
Steampunkige,
ja. Ne, so mit sie hatten alle Lederklamotten an, aus denen dann so die Metallnoppen rausgeguckt haben, und es war alles in Wüste. Dann ist plötzlich Schweinchen namens Babe 2, dann tanzen plötzlich Pinguine.
Happy Feet, ja.
Genau, er hat, glaube ich, die Hexen von Eastwick noch gedreht, wo dann drei Top-Darstellerinnen gegen Jack Nicholson antreten. Und jetzt halt sowas, ne? Also jetzt hat er eine Geschichte, die fast so, es ist wie so eine philosophische Reise, weil es geht um Tilda Swinton. Die sitzt in einem Hotelzimmer und findet eine Flasche, in der ist ein Genie. Und dieser Genie ist Idris Elba. Und beide reden dann über das Leben, über die Liebe, reden über Einsamkeit, reden über, Verlangen.
Verlust
und ja. Vor allen Dingen Verlangen. Denn sie ist irre einsam und der Genie.
Sie glaubt aber, sie ist glücklich.
Ja,
also ob sie einsam ist, das ist ja erstmal die Frage.
Genau, und das ergibt sich in diesem Gespräch. Also es ist auf der einen Seite dieses Gespräch, und da erinnert der Film an Sachen, die man schon viel gekannt hat aus der Filmgeschichte, wo so zwei Leute in einem Raum feststellen, was ist eigentlich los. Und
damit
dann,
Kammerspiel ist auf der einen Seite.
Und er erinnert sehr stark an The Fall von Tarsem Singh, falls du den kennst. Tarsem hat ja The Cell gemacht und ist so ein richtig krasser Visualist. Und The Fall war mit Lee Pace, der im Krankenhaus liegt und erzählt dann einem kleinen Mädchen eine Geschichte, so ein Märchen. Und das wird dann immer mehr ausgeschmückt. Und hier ist es sehr ähnlich. Idris Elba erzählt quasi, wie ist er in diese Flaschen eigentlich hineingeraten? Wie ist er überhaupt zum Genie geworden? Wie hat sich das dann über die 3000 Jahre? Ne? Und da spielt halt Verlangen eine Rolle nach einer großen Liebe. Und das ist der Part, den ich extrem stark fand. Da war der Film bei mir so auf 4-Sterne-Kurs, weil ich dieses ganze Erzählen total fantasievoll fand. Die Bilder, die George Miller findet, sind wieder super übersättigt, beziehungsweise farbangereichert. Das hat er ja bei Mad Max Fury Road schon gemacht, dass da die Color Grader völlig ausgerastet sind, gefühlt. Aber was ich total mag, ist, dass die Geschichten auch, und es waren Märchen ja früher von den Gebrüdern Grimm oder so Geschichten aus Tausend und einer Nacht, waren oft auch ganz schön gruselig und auch sind meistens gar nicht gut ausgegangen. Ne? Und hier ist es auch so, die Märchen, die erzählt werden, sind ganz schön bitter. Und da schwingt immer so ein Unterton mit. Und im letzten Drittel schwenkt der Film dann. Da geht es dann nur noch im Hier und Jetzt mit Tilda Swinton und ihm. Und da muss ich sagen, hat der Film komplett den Fokus verloren. Das habe ich überhaupt nicht mehr verstanden, wo der Film so richtig hin will. Auch weil Ich glaube, es kommen am Ende so 3-4 Situationen, in denen eine Schwarzblende passiert und du denkst so, jetzt ist er aus. Ah, nee. Ah, jetzt ist er aus. Ah, nee, jetzt geht's nochmal weiter. Und da findet der Film sein Ende nicht und da ist er für mich dann nochmal ganz schön abgestürzt. Aber letzten Endes muss ich sagen, wir haben ja nicht mehr viel Fantasy im Kino, wenn man jetzt mal...
In Serien bekommt man sie jetzt.
Ja klar, ja, in Serien. Mehr. Aber im Kino, finde ich, gibt keiner mehr das Geld aus. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass George Miller von Warner Brothers, ich glaube, ist der von Warner? Ich weiß es gar nicht.
Leo 9.
Ist Leo 9 denn? Aber ist ja kein US-Verleih.
Ja, müsste ich jetzt mal gucken.
Müssen sie von irgendjemandem herhaben. Ja. Egal. Auf jeden Fall hat er da 60 Millionen Dollar in die Hand bekommen, um seine kleine philosophische Geschichte zu erzählen, die dann mit Fantasy angereichert ist. Und dafür muss ich sagen, sowas hast du selten im Kino. Und deswegen ist der für alle Leute, die auf Fantasy stehen, für alle Leute, die George Miller mal wieder arbeiten sehen wollen und die Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Und ey, wann gab es das denn das letzte Mal? Ne? Aladdin, klar, hatten wir vor ein paar Jahren, aber das ist ja im Grunde auch nur eine Disney-Umsetzung. Aber das erinnerte mich zum Teil an Der Dieb von Bagdad. Und der ist von 1940. Also ist einer meiner Lieblings-Fantasy-Filme gewesen und hier greifen sie das ein bisschen wieder auf. Deswegen, ich war ganz doll begeistert.
Ich mochte ja den romantischen Part tatsächlich, bin dafür ja empfänglich sehr. Das Problem ist nur, dass Tilda Swinton so überhaupt keine Romantik versprüht.
Ich habe Tilda
Swinton, es ist auch sowieso verwunderlich, wenn man sich die Trailer angeguckt hat, dass Idris Elba wahnsinnig viel mehr in den Fokus gerät bei diesem Film und sie immer mehr an den Rand gespült wird. Was ich aber ganz komisch ist bei mir bei dem Film, ich mag die Endsequenz richtig gerne. Es gibt so ein letztes Bild, das fand ich ehrlich gesagt ziemlich schön gelöst und es ist selten, dass mir das so im Kopf bleibt. Also wahrscheinlich trifft es dieses so Geschichten aus Tausend einer Nacht am allerersten, wenn man über 3000 Years of Longing redet. Wer sich danach sehnt, für den ist das wahrscheinlich ein Tipp. Da müsst ihr euch aber noch bis zum 1. September gedulden. Also noch nicht diese Woche, sondern nächste Woche kommt er dann in die Kinos.
Ja.
Tatsächlich. Du hattest noch was, oder?
Nee, das war's. Ich bin
durch. Das, die Serie? Oder hattest du auch was Drittes?
Nee.
Blackbird, das und... Hä? Okay, dann irre ich jetzt gerade.
Nee, ich habe nichts mehr gesehen.
Okay. Übrigens, ab nächste Woche gibt es wieder Choro-Werbung, Leute. Bereitet euch darauf vor.
Yeah! Endlich wieder Choro-Werbung.
Wir wollen noch über jemanden reden, der knapp zwei Wochen verstorben ist. Nämlich Wolfgang Petersen ist in Los Angeles in seinem, wie ich gesehen habe, sehr schönen Haus verstorben an Bauchspeicheldrüsenkrebs im Alter von 81 Jahren. Und er ist einer der erfolgreichsten, vielleicht auch der erfolgreichste, wenn wir eingehend darüber geredet, deutsche Regisseur, der eigentlich gar nicht, der hat jetzt nicht irgendwie 30 Hollywood-Filme gemacht, hat aber trotzdem einen spannenden Weg hinter sich hat. Ich habe mir jetzt im Zuge der Vorbereitung auch nochmal ganz viele Interviews von ihm angeguckt, damals von 2016, als er Vier gegen die Bank, seinen eigenen Film aus den 70ern ja geremaked hat in Deutschland. Und da hat er sehr viel über seine Erlebnisse in Los Angeles und auch das Wandel des Kinos erzählt, weil er hatte quasi eine erzwungene 10-jährige Pause in seiner Filmografie am Ende. Und das ist nämlich sehr spannend, weil wir vorhin über Serien und die Qualität geredet haben, dass er meinte, das Kino switchte sich. Sachen wie Air Force One und so weiter, die würde man nicht mehr machen. Das, was du ja auch immer bemängelst, weil es die Zeit der Superhelden ist. Ne? Ja. Es gab ja auch eine Zeit, da hieß es, er würde Harry Potter inszenieren. Und das an diesem Superhelden-Ding, damit konnte er nie was anfangen, dann auch vor allem im Alter nicht. Und deswegen war er da immer raus. Und für die Sachen, die er machen wollte, stellte man einfach keine Budgets mehr raus. Und dann sagt er aber gleichzeitig, hat das Fernsehen das genutzt, um eine wahnsinnig große Qualität aufzubauen. Ne? Hat er also ziemlich gut beobachtet. Und ja, wir wollen ein bisschen über sein Wirken und Leben reden. Der in Emden geboren ist und ganz früh feststellte, schon als Kind, ist er zu seinen Eltern wohlgegangen. Der hat gesagt, er möchte jetzt zu Weihnachten und so, er möchte keine, weiß ich nicht, Puppen oder Kostüme oder Spielzeugwaffen, er will jetzt eine 8mm Kamera. Das war so, das fand ich ganz süß, wenn er da von sich selbst erzählt, weil das hat es ihm angetan. Kino hat es ihm ganz, ganz früh angetan und hat ja auch hier in Berlin, wo wir beide leben, studiert und zwar in der DFFB, die gibt es heute noch am Potsdamer Platz. Die hat ja einige große Regisseure hervorgebracht, die DFFB, die Deutsche Film- und Fernsehakademie. Berlin. Ach so, genau, zu Berlin.
Ja.
Hat da studiert, hat Karriere gemacht. Dann im eigentlich der klassische Weg, deutsches Fernsehen. Deutsches Fernsehen, dann deutsches
Tatort
Kino
ganz
kam.
Viel.
Ja, sechs Tatorte.
Ja.
Hat er auch am Ende mal noch gesagt, er würde, wenn es sich nochmal gibt, mal wieder einen machen. Ganz bekannt ist auf der einen Seite, glaube ich, der erste Tatort ist mit Jürgen Prochnow unter anderem in der Hauptrolle, der später in Das Boot den Captain spielt und vor allem sein bekanntester mit Natasja Kinski in der Hauptrolle. auch einer der großen Tatorte, Reifezeugnis. Ich muss ja sagen, ich war nie großer Tatort-Fan, habe nie Tatort wirklich geschaut. Ich habe vielleicht in meinem ganzen Leben einen halben Tatort gesehen.
Ja, ich kann
mich diesem Sonntagskult nicht anschließen. Daher akzeptiere ich das als großen Verdienst, aber kann auch mehr dazu gar nicht sagen.
Also Tatort ist für mich wirklich unterstes, also vor allen Dingen, weil der gerade...
Was ist das? Unterstes was?
Ich finde das ganz, ganz schäbig, was da läuft. Also
wobei, ich habe letzte Mal so nachts reingeschaltet, so, ich verstehe schon noch diese Aura so bei Schimanski-Zeiten. Mit Götz George,
da war aber, ja, typ, das so. War aber Götz George, genau. Ja. Aber auch nur das, aber die Fälle, oh, und was dann da, was für ein Theater um den Tatort gemacht wird. Von Leuten, die sich hier in Berlin gibt es so richtig, kannst du Open Air, kannst du das gucken, die sich dann da versammeln, um banalstes Krimi-TV-Zeug zu gucken.
Ich war letztes Jahr beim Casting für den offiziellen Tatort-Podcast und habe dann auch gesagt, dass ich eigentlich Tatort gar nicht so mag. Ich dachte, okay, vielleicht wollen sie das mal dann nehmen, damit sie so eine kritische Stimme haben. Aber ich glaube, das hat mich direkt disqualifiziert, um überhaupt weiterzureden.
Also ich will nicht, also ne, ich habe natürlich ewig keinen Tatort mehr gesehen und ich will nicht absprechen, dass es darunter sicherlich auch qualitativ hochwertige Sachen gibt.
Ja, aber wenn
gibt.
Wir auch über House of the Dragon reden oder meinetwegen über Blackbird und so weiter und dann läuft halt sonntags ein Tatort, muss man einfach mal auch qualitativ anerkennen, da liegen Welten dazwischen.
Ja, also du, ne, zwischen Deutschland und den USA, aber mittlerweile auch vielen anderen Ländern und selbst Frankreich oder auch Indien.
Auch Deutschland
oder so.
Und Deutschland, ich meine auch Dark oder How to Sell Drugs Online Fast
oder
dieses Buba wird doch jetzt auch hier und da wieder gefeiert oder auch diese Kleinsendung auf ZDF Neo, da gibt es dieses... Hast du mir das empfohlen oder habe ich dir das empfohlen? Diese Discounter-Serie?
Definitiv nichts Deutsches empfohlen.
Discounter?
Nee.
Nee, wo sie diese, da gibt es so raffinierte und gut geschriebene Dinge, wo ich denke, auch in Deutschland gibt es das, ne?
Und es gab ja so Sachen hervorgebracht wie dieses Chiller Off Duty, also mit
was sogar im Kino dann lief. Und ein zweites Mal ins Kino musste, weil Til Schweiger meinte, aus irgendwelchen Gründen, deswegen waren wenig Leute da, weil den ja irgendwie im Kino nur 150.000 Leute gesehen haben und im Rerun haben ihn, glaube ich, nur 5.000 Leute gesehen.
Also der hat so in den 60ern viele Kurzfilme gemacht, hat dann in den 70ern Tatort angefangen, in der Zeit hat er auch viele deutsche TV-Filme gemacht. Einer davon war Vier gegen die Bank. Ein Film, der, das hatte ich zumindest gelesen, von der Kritik damals hochgelobt wurde. Also das war so der, nochmal, noch vor dem Boot war das so sein großes Ding. Und dann hat er seine große Chance tatsächlich auch bekommen. Das Boot, 1981 in meinem Geburtsjahr, hat der einen Film gemacht, der für damalige Verhältnisse irre teuer war. Also das deutsche Kino hat damals eigentlich selten solche teuren Filme produziert.
Ja, und der, also damals ja wirklich original in einem U-Boot gebaut, an dem auch Amerikaner vorher schon was gedreht haben, weswegen es komplett offen war. Das hat es wieder zumachen lassen und hat auch die ganzen Schauspieler während der Drehpause und so nicht aus dem Boot rausgelassen, damit die diese Haut kriegen, die so fahl ist, damit die dauerhaft dieses Bedrängnisgefühl haben. Also der hat ja auch sehr auf Authentizität im Rahmen dessen, was möglich wahrgesetzt. Und das Boot, jetzt merkte ich auch richtig, wie ich den nochmal gucken will, weil es einfach voll lange her ist, als ich den gesehen habe.
Ja, ich habe den auch zuletzt als Kind gesehen. Ich weiß noch, ich weiß nicht mehr, welche der drei, es gibt ja drei Versionen, und ich weiß nicht mehr, welche ich gesehen habe. Die unterscheiden sich ja zum Teil stark.
Er sagt, der Director's Cut, der logische Regisseur, sei seine Lieblingsversion. Ne?
Ne, und die sind dann, die also fokussieren sich zum Teil mehr auf die Spannung, manchmal mehr auf das Schauspiel. Einige Figuren werden dadurch mehr herausgearbeitet. Eigentlich macht es fast Sinn, alle drei Versionen sich anzugucken. Und ich finde, wir hatten es neulich, da hatten wir so eine Aufzählung, ich glaube, von deutschen Filmen, ne? Da hatten wir den fast vergessen, was ich schade finde, weil das ist ein brutal guter Film, der gezeigt hat, dass Wolfgang Petersen Spannung inszenieren kann. Der hat aber auch einen Cast dabei gehabt. Jürgen Prochnow war super stark. Dann hattest du Martin Semmelrogge.
Ochsenknecht.
Ochsenknecht. Wie hieß hier der Sänger?
Herbert Grönemeyer.
Herbert Grönemeyer. Alles Figuren, die danach dadurch auch zu internationalen...
Ich glaube auch Ralf Richter, ne, der wird ja auch ewig wahrscheinlich durch diese... Die haben ein Stück weit auch ihre ganze Karriere und Leben dann dem zu verdanken. Und 6 Oscar-Nominierungen für einen deutschsprachigen Film. Ich meine, wann ist mal ein nicht englischsprachiger Film so oft Oscar-nominiert worden? Parasite fällt mir da jetzt spontan ein. Und vielleicht noch The Artist, aber der hat ja gar keine Sprache im Grunde. Aber ansonsten weiß ich gar nicht mehr, wann ein nicht englischsprachiger Film so viel Nominierungen hat.
Das Leben ist schön vielleicht noch.
Aber ganz selten, muss man eben also ganz klar sagen. Und er erfuhr das wohl auch, als sie an die unendliche Geschichte gearbeitet haben. An dem Drehbuch hat er das erfahren und da meinte er, knallten alle Sektkorken. Er hat zwar immer eine Rede vorbereitet, seine Produktion insgesamt waren, glaube ich, 15 Mal Oscar nominiert, gewonnen hat er aber nie einen.
Ja, ja. Also seine Karriere ist danach quasi explodiert, genauso. Also das ist das Einzige. Der Einzige, der es noch so richtig international dann geschafft hat, war Jürgen Prochnow, der dann, ich glaube, im Dune-Film war er zu sehen, unter anderem. Er hatte dann einige Bösewichtrollen dann danach. Der hat es dann richtig geschafft in den USA, bis er dann da so ein bisschen ausgetauscht wurde. Wolfgang Petersen hat dann erstmal ein anderes Buch verfilmt, nämlich Die unendliche Geschichte, der zu meinen absoluten Lieblingsfilmen immer noch zählt.
Hier muss ich an dich denken, ne? weil du auch gesagt hast, dass du das immer wieder magst, als er verstorben ist, ob man nicht darüber was machen.
Ja, ich gucke den jedes Jahr zu Weihnachten. Hier in Berlin läuft der in einem Kino.
War ja auch noch die Zeit von Bernd Eichinger. Der hat ja große Stoffe, die auch weit über Deutschland hinausreichten, immer versucht zu entwickeln. Ne? Das muss man dem als Produzenten auch lassen.
Ja.
Bernd Eichinger und Wolfgang Petersen dann zusammen. Ja, okay, ich habe dich unterbrochen.
Nee, alles gut. Rede ruhig. Wir haben hier einen Podcast, wo zwei Leute reden. Zwei wie Pech und Schwafel.
Ja,
ich muss sagen, man sieht dem Film so ein bisschen seine Produktionsgeschichte an. Die war wohl nicht einfach, muss man klar sagen. Michael Ende soll ja mit dem Film auch überhaupt nicht zufrieden gewesen sein. Und wenn man den heute guckt, Kali meinte neulich, als wir den wieder geschaut hatten, sagte sie, der ist aber nicht gut gealtert. Das sehe ich natürlich anders, weil ich habe voll die rosarote Brille auf. Und es gibt so Momente, der eine Kinderdarsteller zum Beispiel geht null. Aber dann, wenn die dann vor der großen uralten Mörder stehen oder wenn dann am Ende dieser Wolf dann mit ihm redet, der toll inszeniert ist, generell.
Ich habe heute noch bei unserem Hund Cooper immer wieder Leute, die ihn das erste Mal sehen und sagen, er sieht ja aus wie ein schwarzer Fuchur.
Ja.
Also allein dieses Bild von Fuchur, das so im Kopf der Menschen ist, so, weißt du?
Ja, dieses Bild, wie dann Bastian auf ihm reitet und dann den Arm in die Luft streckt, das ist halt irgendwie Filmgeschichte.
Und auch diese Bullies da, also die an der Schule ärgern, wo sie drüber hinwegfliegen und die dann in den Müllcontainer springen.
Ja.
So. Nie vergessen als Kind. Nee. So, wenn dann mal die Gerechtigkeit kommt, so.
Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, so erfolgreich war die unendliche Geschichte gar nicht.
Ist ja egal, sie ist Kult.
Aber dann ist er natürlich dem Ruf gefolgt. So, ne? Nachdem die Oscar-Nominierungen da durch waren, kamen die ersten Angebote aus den USA. Und dann hat er einen Film gemacht, ich weiß gar nicht, ob du den kennst.
Nee.
Enemy Mine, geliebter Film, war sein erster US-Film.
Geliebter Feind.
Mit Dennis Quaid und ich glaube Louis Gossett Jr. Louis Gossett Jr. hatte so ein Alien gespielt. Ich glaube, Dennis Quaid stürzt, glaube ich, auf einem Planeten ab und dort muss er zusammen mit einem
Reptiloide Drax.
Genau, und die beiden sind eigentlich verfeindet. Eigentlich, ne, die Menschen kämpfen gegen diese Drax und beide müssen dann aber auf einem Planeten überleben, der sehr unwirtlich ist. Hoffentlich kriege ich das noch gerade so aus dem Gedächtnis zusammen, weil ich habe den auch zuletzt als Teenager gesehen. Ich weiß aber noch, dass ich den doll mochte. Das ist ein richtig schöner Film gewesen, den ich mir ehrlich gesagt gerne nochmal anschauen möchte.
Niemand hält dich davon ab.
Das meistens hält mich davon ab, dass die Streaming-Anbieter diese Filme halt einfach nicht mehr haben.
Aber dann kaufst du dir die irgendwie bei iTunes oder so?
Das ist aber auch nicht immer möglich. Also es gibt so ein paar Sachen, die kannst du nicht mal kaufen. Das finde ich total schade. Da musst du dann auf die DVD zurückgreifen und da musst du dann auch erstmal rankommen. Alles gar nicht so einfach, aber ich wenn ihr mal so einen Fantasy-Film sehen wollt oder so einen Science-Fiction-Film.
Apropos Fantasy-Film, darf ich dich kurz unterbrechen? Ich habe gesehen, beim Fantasy Film Festival dieses Jahr eröffnet Don't Worry, Darling.
Aha.
Ich glaube, ich gehe da mal hin. Ich war jetzt immer noch nicht beim Fantasy Film Festival und das wächst ja jedes Jahr. Ne? Ich habe das Gefühl, die werden immer populärer und immer größer.
Ich stehe schon auf der Gästeliste.
Ja, für den Film. Ich will mit Gina eigentlich auch hingehen.
Ich habe mich für After Young und für Don't Worry, Darling auf die Liste schreiben
lassen. Okay, weil das will ich. Wann sind die? Am 7. bis 14. September in Berlin. Aber auch Leute, wenn ihr in Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg oder Stuttgart seid, über dem September hinweg findet das Fantasy Film Festival
statt. Vor allen Dingen wird Don't Worry, Darling startet erst Ende September und wir könnten ihn dann auf dem Fantasy Film Fest, könnt ihr ihn alle schon Anfang September sehen.
Ja. Ja, eigentlich voll cool. Ich werde das mal mich heute drum kümmern. Nur mal erwähnt, für, weil du machst sonst immer auch gerne Werbung für das Fantasyfest. Das haben wir dieses Jahr noch gar nicht gemacht.
Und der Dominik hat, also Dominik ist einer der Mitorganisatoren, der schickt dann auch so Screener raus. Ich gucke mir dann viele der Filme dann online schon an und wenn nicht, dann gehe ich halt immer ins Kino. Und das Tolle am Fantasy-Filmfest ist, dass dann da halt alles Leute sitzen, die nichts anderes tun, als Horrorfilme zu gucken.
Ja, und ich habe immer von diesem Publikum und meinte zu Gina, wir müssen da eigentlich mal hin. Ich war da noch nie. Lass das doch mal machen. Aber meinte sie, ja, hat sie eigentlich total Lust drauf. Und deswegen werden wir jetzt da mal hin.
Ja, dann werden wir uns da auf jeden Fall sehen bei mindestens zwei Veranstaltungen. Und vielleicht sehen wir uns ja dann auch in Berlin, wenn ihr auch hingehen solltet. Schaut gerne bei fantasyfilmfest.com, ist es, glaube ich. Könnt ihr euch, das Programm ist mittlerweile vollständig. Da sind ehrlich gesagt ein paar gute Kracher dabei. Also so ein paar Filme wie Moloch oder Enemy Mine gibt es bei
iTunes. Ist das jetzt, ja.
Kannst du dir 3,99
für 10 Euro kaufen. Wollte ich dir was zeigen. Jetzt hier.
Schau du dir den mal an. Ganz ehrlich, der ist echt stark. Ich mag den. Ich weiß nicht, was das danach ist. Den habe ich nämlich nicht gesehen. Er hat 1991, zwischen seinen Filmen sind tatsächlich immer so große Sprünge, wie ich finde. 85 war Enemy Mine, dann kam 1991 Tod im Spiegel. Weiß ich nicht, was es ist.
Nee, weiß ich auch nicht.
Sagt mir leider gar nichts. Danach ist dann aber der Film...
Er galt aber übrigens immer als einer, der mit Hollywood-Stars richtig gut kann. Ne? Er hatte zum Beispiel gerade Dustin Hoffman, mit dem er später arbeitet. Der galt er immer für sehr, sehr schwierig. Und trotzdem hieß es immer, dass Wolfgang Petersen mit Stars richtig gut kann. Legendär ist auch, wie er Brad Pitt wohl mit einer Schweinshaxe zu Troja brachte. In einem deutschen Restaurant in L.A. Ah. Und Brad Pitt hat wohl tierisch reingehauen und dann war das Ding besiedelt. Ein paar Bierchen, eine Schweinshaxe und da mussten die sind auf einer Wellenlänge. Und auch Clint Eastwood hat er ja im Grunde zu einem zweiten Schauspiel Sommer, Frühling, was auch immer verholfen in The Line of Fire,
Wo du gerade reden wolltest. Ich will ganz kurz noch updaten, Shattered oder Tod im Spiegel ist gar nicht klein. Bob Hoskins und Tom Berenger spielen die Hauptrollen, also zumindest zwei Namen. Bob Hoskins war in der Zeit gerade weltberühmt durch den Super Mario Film geworden.
Hast du das mal gesehen? In Lighthouse, wie Robert Pattinson aussieht in nicht schwarz-weiß?
Nee. Wie kommst du denn da jetzt drauf?
Das zeige ich dir. Colored. Jetzt muss ich kurz gucken.
Haben sie da, gibt es eine spezielle Version davon?
Was hast du gerade gesagt? Wo ist Bob Hoskins bekannt geworden?
In Super Mario Brothers. Ach krass.
Nee, das ist, ich weiß, aber koloriert. Ich glaube, es ist fake.
Das ist koloriert.
Es geht gerade so richtig rum. Ich weiß nicht, warum das rumgeht diese Woche als Meme, wie er quasi wie Super Mario aussieht. Ich glaube, das Original ist hier mit Grün und Grau. Ja. Aber trotzdem geht das ganz viel rum, dieses
Bild. Wenn dieses Jahr kommt ja dieser, nee, den haben sie, glaube ich, verschoben aufs nächste Jahr, der Super Mario-Film. Leider als Animationsfilm, aber wenn der Gott des Kinos uns was Gerechtes tun möchte, dann gibt es irgendwann mal den zweiten Super Mario Film und nochmal eine Jean-Claude Van Damme Street Fighter Verfilmung. Ey, wenn ich der Präsident des Kinos wäre, ich würde so geile Filme raushauen. Jean-Claude Van Damme in allem. Ja. Steven Seagal in allem zweiten. Geil, krass.
So, weiter geht das. In the Line of Fire.
Habe ich nicht gesehen.
Ich tatsächlich auch nicht.
Nee, das interessiert mich auch ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, John Malkovich spielt einen Attentäter.
Ja.
Und er spielt einen Bodyguard, der das verhindern muss.
Secret Service Agent.
Irgendwie sowas. Aber dafür habe ich den danach gesehen. Der war nämlich genau in der Zeit, in der ich schon so voll in meinem Kinoding drin war. 1995 war das einer der Mega-Hits. Outbreak, lautlose Killer. War nämlich meiner Ansicht nach einer der allerersten Filme, die so richtig gezeigt haben, was passiert denn bei
so einer. Alles heute noch Namen. Dustin Hoffman, Morgan Freeman, Rene Russo, Donald Sutherland, Cuba Gooding Jr., Kevin Spacey, Patrick Dempsey. Patrick Dempsey muss damals ja noch gefühlt ein Kind gewesen sein.
Ja, also ein riesen Cast gewesen und der Film ist super stark, weil sie zum ersten Mal zeigen, wie so ein, ich glaube, es ist der Ebola-Virus damals gewesen, den sie porträtieren, der dann ausbricht. Und was daran so krass war, weil waren so Sachen, wie sie einerseits zeigen, was passiert. Ne? Dann laufen den Leuten, glaube ich, so die Augen, läuft so Blut raus und so, ist richtig übel. Und es ist auch so Szenen wie, sie tragen so krasse Anzüge und dann ist es irgendwie, kriegt er so eine Nadel in den Anzug und dann ist schon alles zu spät, dann ist das Leben schon weg. Quasi, weil du weißt, okay, der Virus ist da jetzt durchgekommen und dann hast du auf jeden Fall nicht mehr lange zu leben. Und das ist natürlich sehr dramatisiert, aber auch da zeigte sich wieder, dass Wolfgang Petersen einfach ein Spitzengefühl für Spannung hat.
Dann kommt wohl einer seiner bekanntesten Filme, ne?
Air Force One.
Ja.
Mag ich gar nicht. Habe ich damals im Kino gesehen mit meinen Eltern. Fand ich furchtbar.
Hat er ein Original eine 747 nachbauen lassen? War ein ganz schön heftiges Set-Design. Wohl durfte damals unter Bill Clinton auch die Air Force One besichtigen. Sie haben wohl nicht alles gezeigt, damit sie das so ein bisschen nachbauen können. Mhm. Aber auch der Film ist für mich echt zu lange her. Ich weiß es nicht mehr. Das gehört für mich zur Kategorie, müsste ich nachholen.
Es gibt ja immer wieder so Montagen von Zitaten, also so große Zitate aus Filmen. Und da gibt es dann diese Szene, wie er am Ende sagt, get off my plane. Und dann schmeißt er Gary Oldman aus dieser Luke heraus. Das ist, glaube ich, dann auch schon das Einzige, was man über diesen Film sagen kann. Er spielt den Präsidenten, der von Russen da irgendwie angegriffen wird. Oh, das war mir zu viel Comic. Und das hat mich ich habe den als Teenager damals gesehen, ich war zu Tode gelangweilt.
Weißt du was? Ehrlicherweise kommt danach für einen Film, den wirst du bestimmt nicht mögen, und ich mag den sehr.
Ich mag ihn wirklich nicht.
Der Sturm. Perfect Storm.
Ach so, ich dachte, da kommt jetzt schon Troja.
Nee, ich mag Der Sturm mit George Clooney, mit Mark Wahlberg.
Den mag ich auch.
Den mag ich sehr, sehr gerne. Also diese Geschichte von Billy, einem Fischerkapitän auf der Andrea Gale, weil das sowas sehr Romantisches hat, wie er mit dem Boot rausfährt in die Banks, um Fisch zu angeln. Und er bringt nicht genug Fisch mehr an und beschließt noch ein letztes Mal in der Saison vor die Stürme aufziehen, rauszufahren. An seiner Seite Mark Wahlberg, John C. Reilly unter anderem, auch John Hawks und so eine ganz, finde irgendwie süße Geschichte über die Romantik mit dem Schiff und dem Meer und so einer kleinen Küstenstadt, und wo man immer wieder wochenlang weg ist auf der offenen See, dann kommt man zurück zu der Familie, was zu Hause bedeutet, dann braut sich dieser Sturm zusammen. Für Wolfgang Petersen dann, glaube ich, auch sehr spannend, einfach dieses Drama und diese Charaktere in den Vordergrund zu rücken, und dann braut sich diese Katastrophe zusammen. Ich habe Der Sturm immer richtig gerne gesehen. Ich habe ihn erst vor 6 Wochen oder so mal wieder angemacht, wollte Gina ein bisschen was davon zeigen, und diese Stimmung kommt bei mir da sofort auf, habe ich damals im Kino gesehen und fand ich ehrlich gesagt richtig, richtig fantastisch.
Na, ich weiß noch, dass damals diese Bilder von dieser riesigen Welle rumgegangen sind. Ich meine, das ist schon die Zeit gewesen, da gab es alle möglichen Katastrophen im Kino. Diese Bilder waren nicht neu, aber was neu war, war es war so eine Naturkatastrophe, und es war mal kein, ne, die Aliens greifen an und deswegen ist jetzt hier, oder ein Kometeneinschlag, also die größte Welle, die du damals kanntest, war, glaube ich, aus, wie hieß der Film, Deep Impact mit Morgan Freeman.
Aber da ist ja ein Komet eingeschlagen.
Genau, aber da ist ein Komet eingeschlagen, aber das hier war ja eine natürliche Welle, die entstanden ist.
Ja, einfach. Und diese, die gibt es ja auch wirklich, diese 20, 30 Meter Wellen, ich weiß nicht, wie groß die auf Tanker, das macht ja immer wieder so Aufnahmen, so einschlagen, und ja.
Und das hatte was Bedrohliches, der Film hatte, glaube ich, auch einen, ne, der endet, glaube ich, nicht so, wie man denken würde. Und
die Anfangssequenz ist, die läuft über Tafeln und den Namen von Verstorbenen. Ja. Also ich weiß nicht.
Aber das Zusammenspiel der Charaktere war ziemlich stark, und es war ich weiß noch, die Medien haben damals daraus gemacht, Wolfgang Petersen kehrt in sein Element zurück. Er wegen ist wieder Wasser, im Wasser. Das muss man sagen, ganz viele Regisseure scheuen ja mit ganz Kinder, Tiere, Wasser. Das sagen immer so alle, lass das auf jeden Fall sein. Deswegen, selbst ein James Cameron hat sich irgendwie an The Abyss ja fast verhoben, hat danach gedacht.
Aber gut,
gedacht,
hat jetzt Titanic.
Lass mal nochmal Titanic machen.
Titanic und Avatar 2 heißt The Way of Water.
Ja. Also, das ist auch so. Ich glaube, James Cameron ist so einer, der, ne, der hat irgendwann mal gehört, dass jemand gesagt hat, dreh mal nicht mit diesen Sachen. Und dann hat er gesagt, okay,
jetzt erst recht.
Und wenn jetzt noch Löwen unter Wasser, also Kinder und Löwen unter Wasser.
Gläubige Löwen.
Wieso Gläubige?
Religion soll man doch auch immer meiden.
Ja gut, aber das aus anderen Gründen.
Okay,
ja, Politik und genau.
Deine Top-Filme mit Gläubigen.
Politisch motivierte Wildkatzen, die gleichzeitig auch Priester sind.
War sehr gut. Dann kommt der Film, der sein höchstes Einspielergebnis hatte, an sein erfolgreichster Film, mit einem Brad Pitt, der für viele Frauen mit als die sexieste Aufnahme gilt, wie er im Zelt neben zwei Frauen liegt zu Beginn. Troja. Brad Pitt als Achilles, Eric Bana als Hector, Orlando Bloom als Prinz ist er, glaube ich. Paris, Paris.
Paris.
Diane Kruger kriegt ihre internationale Bekanntheit als Helena.
Sean Bean als Odysseus.
Brian Cox, genau, noch dabei. Rose Byrne dabei, Brendan Gleeson. Und im Grunde die Schlacht vor den Toren Trojas und die Geschichte des trojanischen Pferdes, gespückt mit mythischen Figuren eben wie Odysseus oder auch Achilles. Ja. Ziemlich
war so, ich glaube,
historisch unakkurater Mumpitz, glaube ich.
Ja, es war so, also was heißt historisch inakkurat? es basiert ja auf Teilen der Odysseus-Sage. Ne?
Ja, also es ist.
Die Ilias ist es, glaube ich. Ich muss sagen, damals kam ja, glaube ich, vorher, Dings, du hast immer das Gefühl gehabt, es kam dieser eine Film, der war ein Riesen.
Königreich der Himmel Reisen, oder sowas?
Nee, ich meine Gladiator. Gladiator kam raus und dann war plötzlich überall was mit Schwertern und am besten hast du auch noch Sand dabei und deswegen war Troja natürlich so ein Ding, was du ausgraben musstest. Und was ich bei Gladiator halt toll fand, war, das ist natürlich auch alles viel Theater gewesen und überspitzt. Aber auf der anderen Seite hat sich Ridley Scott und die Geschichte hat das ernst genommen und hat das auch so ernst runter erzählt. Troja ist, wie so, heute wirst du es fast als, es hat ein bisschen, erinnert mich häufig an Thor, wenn ich das gucke, wie Brad Pitt da so durch Saltot und mit dem Schwert dann so in die Seite von irgendwelchen Nacken hineinstößt. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen arg too much. Und dann gibt es ganz viele Einstellungen, wo er in der Sonne dann so sein, nimmt er so eine Richtung, so eine Stellung ein. Es sieht aus, als wäre, würde ein Shooting für ein Vogue-Cover oder irgendeine Pornonummer machen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es da mehr darum ging, Brad Pitt in irgendwelchen Posen abzufilmen. Ich fand die Charaktere super flach. Sowohl die Bösewichte, Brian Cox war einfach nur ultra böse. Orlando Bloom ist einfach eine Stulle in dem Film. Eric Bana ist noch der, den ich am meisten mochte, aber der wird halt recht schnell weggefrühstückt.
Wobei ich aber diesen Konflikt aufeinandertreffen, wenn Achilles vor den Toren steht und Hector
das
rufen
ist stark.
Die beiden.
Ja.
Auch und auch diese, das ist das ist mir auf jeden Fall im Kopf.
Das ist meine Lieblingsszene. Und dann aber, die ganze Zeit ist der Hauptdarsteller, also Brad Pitt, ist ein richtiges Arschloch in diesem Film. Und in der letzten Szene oder ganz am Ende bekommt er nochmal so seinen Redemption-Arc. Nichts passt hier, das Drehbuch ist scheußlich. Die Inszenierung war so okay, aber das ist Wolfgang Petersens schwächster Film, wie ich finde.
Und letztendlich fahren sie mit Schiffen lange übers Wasser,
ja,
um da hinzukommen, muss man sagen.
Ich glaube auch, irgendeiner trinkt auch mal Wasser, wenn ich mich recht. Ja.
Und dann kehrt er zurück und ich glaube, ich habe ihn einmal gesehen und ich kann mich sogar an gar nichts mehr erinnern, ehrlicherweise.
Habe ich schon gar nicht mehr geguckt.
Poseidon. Weiß ich wirklich nicht mehr.
War das nicht wieder mit Dennis Quaid?
Nee, Josh Lucas, Kurt Russell.
Ach, Kurt Russell war
Richard Dreyfuss.
Ja, es ist ein Remake, glaube ich, gewesen von einem anderen, das Poseidon aus den 70ern, gab es schon mal einen Katastrophenfilm.
Ja.
Damals die Bilder habe ich noch gesehen im Trailer, das Bild kippt zur Seite, aber ich hatte das Gefühl, so gerade nach der Sturm und irgendwie auch im Jahr 2006 hatte man dann irgendwie schon so viele von diesen Katastrophendingern gesehen. Man war regelrecht übersättigt und da war dann auch egal, ob Wolfgang Petersen.
Und damit geht dann auch die Zeit von Wolfgang Petersen, ja, Hollywood zu Ende, der letztendlich viel Erfolg hatte, sicherlich gutes Geld verdient hat, hat er so ein Anwesen thronte hoch über Los Angeles und ja, das hat er selbst gesagt, so die 10 Jahre danach, es gab zwar immer wieder Sachen, in denen er geplant war mitzumachen, wo er dann aber doch wieder Abstand genommen hat, ist er nach Deutschland zurückgekommen, weil 2008, erinnern wir uns, startet Iron Man, das Marvel Cinematic Universe, wird erfolgreich und damit eben diese gesamte Marvel-DC-Zeit, die jetzt inzwischen schon seit 15 Jahren fast geht und im Grunde dieses Big-Budget-Kino prägt, weil Filme, die dreistelligen Millionenbetrag kosten, sind heutzutage Franchise-Filme, es sei denn, sie sind von Christopher Nolan oder vielleicht nur
Regisseuren. Roland Emmerich hat ja über die Zeit weiter. Der hat irgendwie seine Nischen gefunden dann, ne? Der hatte, der hatte dann Independence Day, aber dann sind so Sachen wie Godzilla und so dazugekommen und dann hat er es trotzdem.
War Godzilla nicht 2001 oder so?
Godzilla war sogar, glaube ich, 99.
Ja,
also,
ist ja ganz früh.
Genau, aber dann kam er hat ja dann den Shakespeare-Film unter anderem gedreht, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Der nicht übel war. Du lachst gerade, aber
ich schmunzle, weil ich es einfach nicht so. Lachen ist anders, David.
Lachen ist anders, okay. Also der hat schon auch so seine Sachen noch hinbekommen, auch nicht mehr so viel wie am Anfang, aber Roland Emmerich, hatte ich das Gefühl, hat noch versucht, sich so durchzuwieseln in Hollywood. Das Problem war, dass sowohl er als auch Petersen sind als die deutschen Effektwunderkinder. Das muss man ja sagen. Petersen wurde abgeworben und hat dann als erstes mal Science Fiction gemacht. Dann hat er, ich glaube auch die unendliche Geschichte war ja schon eine deutsch-amerikanische Koproduktion.
Ja, ich glaube so mit 26 Millionen Budget einer der teuersten
genau.
Filme überhaupt.
Und so waren Roland Emmerich und Wolfgang Petersen relativ schnell in so eine Ecke gestellt und irgendwann, glaube ich, waren die nicht mehr zu, ne? Also Hollywood ruft dann einfach nicht mehr an, weil sie sagen so, ey, wenn wir Person XY für Stoff XY brauchen, warum dann bei den beiden anklopfen? Was total schade ist, weil Wolfgang Petersen war für mich immer der bessere der beiden deutschen.
Ich finde auch, wenn man die Filme so aneinander legt, ist da ein erzählerischer Anspruch, der viel höher ist.
Ja, also auf jeden Fall sowas wie Enemy Mine, unendliche Geschichte, auch der Sturm.
81 Jahre alt ist er geworden, an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. 81 ist zumindest ein Alter.
Ja,
muss man sagen.
Und du hast dann echt viel gesehen, hast viel erreicht. Ich weiß nicht, ob du dieses Remake von Vier gegen die Wand gesehen, Vier gegen die Bank gesehen
hast. Ja, damals, aber was noch Michael Bulli-Herbig, den fand ich ganz kreativ damals in der Rolle. Aber Matthias Schweighöfer und Schweiger spielten so ihren Schuh runter. Mhm. Und wer war der nächste Bekannte noch in der Gruppe? War das Elias Mbarek oder ich weiß es nicht, wer da?
Ich kann mich gar nicht erinnern.
Also ich fand das, Jan-Josef Liefers war das. Er hat damals sehr behauptet, dass die Deutschen unglaublich technisch aufgeholt hätten, die Crews seien zwar kleiner, aber man könne hier genauso Filme wie in Hollywood drehen, auf einer ganz ähnlichen Qualität. Ich sehe es anders. Hm. Auf jeden Fall einer, der deutsche Filmgeschichte auf internationaler Ebene lange miterzählt und auch geprägt hat.
Ja.
Ja, damit sind wir am Ende für diese Woche.
Ich glaube, nächste Woche haben wir, wann startet Rings of Power? Am 2. September, ne?
Ja, das haben wir dann noch nicht gesehen nächste Woche. Wir haben nächste Woche auf jeden Fall Der Gesang der Flusskrebse.
die Leute warten auf Der Gesang der Flusskrebse.
Was haben wir dann vielleicht noch? Du kannst nochmal was zu House of the Dragon sagen, vielleicht ist ja ganz anders dann. Ansonsten,
ich denke, ich werde auch diese Woche, weil wir sind noch voll im
After
Sommer.
After Forever habe ich dann gesehen, den vierten Teil der After-Reihe.
Was ist mit dir? Ich verstehe das nicht.
Ja, wenn ich anfange, ziehe ich es durch. Highlander kommt ja wieder ins Kino am 1. September, wollte ich dir nochmal sagen.
Vielleicht gucke ich mir den tatsächlich nochmal an.
Ansonsten, ich habe dann Orphan First Kill wahrscheinlich geguckt.
Kommt der?
Der startet, kommt diesen Freitag, kann man den gucken.
Den ersten nicht mal gesehen.
Oh, den mochte ich sehr mit Vera Farmiga. Schauen wir mal.
Oder weil ist der zu lange her? Also ich finde gerade, ich hatte übrigens mit jemandem neulich darüber gesprochen, ich finde, so ein Sommerloch wie dieses Jahr gab es noch nie.
Also ich wusste noch, dass ich immer in den Jahren vor Corona auch immer mir erstmal merken musste, okay, Robert Juli und der August ist aber auch immer noch ganz schwach. Und tatsächlich war es immer diese beiden Monate fast nichts los. Und ich glaube, weil auch vieles dann jetzt im Streaming parallel startet, was sonst im Kino gelaufen wäre als Füller, fühlt sich das so an, weil man nicht so oft ins Kino geht, dafür mehr Streaming guckt. Weil eigentlich so Sachen wie The Samaritan, darüber werden wir bestimmt nächste Woche sprechen.
Stimmt, Samaritan.
Zum Beispiel, wäre eigentlich ein Kinofilm gewesen. Das ist ein MGM-Film und jetzt bei Amazon durch die Akquise des Studios. Und dann hättest du jetzt bestimmt in diesen zwei Monaten, sagen wir mal, 4 oder 5 oder 6 Filme, die man trotzdem im Kino geguckt hätte und schon fühlt sich nicht mehr so an. Ich glaube, so wie jetzt, diese Art Sommerloch, wo sich das so auf Streaming splittet, ist die Zukunft. Juli, August, David, wenn du zukünftig Urlaub machen willst, Juli und August sind deine Monate.
Naja, was du halt merkst, ist so, jetzt kommen halt viele Serien raus. So, und Serien ist halt, ich glaube, vieles, was früher als Film vielleicht oder vielleicht auch nicht gegreenlightet worden wäre, wandert jetzt eher als Serie in die Streaming-Anbieter, gerade was Fantasy angeht.
Aber gerade bei Amazon Prime, ich meine, erste Staffel plus rechte Akquise kosten ja von Herr der Ringe 500 Millionen.
Ja.
Und die machen das, damit die Leute Prime haben mit ihr Hauptgeschäft ist was ganz anderes. So, und sie machen es zusammen mit der Preiserhöhungswelle, um zu erklären, ja, wir kosten jetzt 20 Euro mehr im Jahr. Also es ist schon auch clever, aber im Grunde ist es für sie ein absolutes Nebengeschäft. Und das muss man auch erstmal so schlucken als Film- und Serienfan. So, du kannst ja der Ringe gucken, bestell bei uns aber auch gern noch einen Schreibtisch und einen Drucker und einen Computer, das ist alles gut so.
Alle werden ja gerade teurer. Und ich hatte jetzt zum Beispiel den Veröffentlichungsplan von She-Hulk gesehen. Und das ist eine Sache, die ich glaube, die hat man so gar nicht auf dem Schirm. She-Hulk ist vorletzte Woche gestartet.
Zum 13.
Oder letzte Woche gestartet. und geht bis in den Oktober rein. Und das ist, das wenn man es so schwarz auf weiß sieht, sieht man, wie lange dich diese Streaming-Anbieter halten wollen. Und ich denke mal, am 13. Oktober startet dann wieder, ich hatte gestern gesehen, es kommt dann noch ein Special zu Obi-Wan nochmal.
Behind the Scenes,
ja. Dann wird genau. ja noch, dann wird wahrscheinlich die nächste Serie, ich weiß gar nicht, was als nächstes.
Disney Plus hat Avatar einfach von der Plattform genommen.
Warum?
Na, weil sie einen Rerun im September im Kino haben.
Stimmt, ja.
Ja, in einer remasterten Version angeblich.
Hast du mitbekommen, dass auch von Spider-Man eine neue Version ins Kino kommt, die 11 Minuten länger laufen
wird? Ja, die More Fun Stuff Version. Das weiß man schon seit 6-7 Wochen. Hatte ich schon in Film-News drin, More Fun Stuff heißt die. War lange nicht, glaube ich, auch in Deutschland rauskommt, aber ja, kommt sie.
Hilfe. Ich glaube, damit versuchen sie nochmal bei der...
ganz ehrlich, wenn du das Filmstudio bist und du bringst einen Film, der 1,8 Milliarden Dollar rausgebracht hat, das sind bestimmt 50 bis 80 Millionen extra. Ja oder nee? Und die Kinos alle sagen ja. Und wenn das Publikum es sehen will...
Klar, warum nicht?
Also ganz ehrlich. Ja. Gut, Leute. Danke für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es hat Spaß gemacht. Dann kommt die Choro-Drogerie zurück. Tschüss.
Ja.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.